gerne ein paar wichtige Dinge besprechen und auch, das will ich gleich zu meinen Hamburgern Zuhörern und Zuhörern sagen, ein paar Zitate von Srila Prabhupada vorlesen über das, was wir im Augenblick machen, nämlich transzendentale Festivals für Leute, die so ihren ersten Kontakt zu Krishna-Bewusstsein bekommen oder die noch weiter erhoben werden. We are just in the middle of the pantomime, if the time. The multivision show is over, and you are there where you sit on the bench, and, you know, that's the time, 7:45. So, ich möchte heute den Vers aus dem 18. Kapitel, Text 66 lesen, oder besser 65, wo Krishna eigentlich die wichtigste Unterweisung in der Bhagavad Gita sagt. Der gleiche Vers, bis auf eine einzelne kleine Zeile, taucht auch im 9. Kapitel der Bhagavad Gita auf, und zwar am Ende. Das hat einen Grund. Das 9. Kapitel der Bhagavad Gita, beziehungsweise das Ende des 9. Kapitels, ist genau in der Mitte des Gesamtwerkes. Der Text, der in der Mitte steht, ist der wichtigste Text. Genauso wie man etwas Wertvolles, was man hat, vielleicht in eine Schatztruhe tut, wo dann die linke und die rechte Seite der Schatztruhe eine Art schützende Mauer bildet oder schützende Wand bildet, so ist auch das Geheimnis der Bhagavad Gita genau in der Mitte enthalten. Es ist praktisch wie der Schlüssel, der in einer Schatztruhe ist und der uns andere Schätze erschließen kann. In diesem Text finden wir also den Schlüssel zu Krishnas Herz. Der uns den Inhalt von Krishnas Herz erschließen kann. Nicht dieses, also im 9. Kapitel, Text 34. Und dieser Text, weil der so wahnsinnig wichtig ist, wird im 18. Kapitel, Text 65, wiederholt. Ihr werdet in diesem Text also den Schlüssel kriegen zu Krishnas Herz. Was sagst du nun, Gita? Toll, ne? Bitte wiederholt nach mir. Man mana mat bhakto ajaji man namaskuru mam evalshyasi tadyante pratijane priyosi me man mana bhava mat bhakto Vajaji mang namaskuru Mame vaishyasi satyante Ati jane priyosime Matmana An mich denkend Bhava Werde Mat Bhakta, mein Geweihter, Majaji, mein Verehrer, mir, Namaskuru, erweise deine Ehrerbietungen, mir, Eva, gewiss. Ishyasi, du wirst kommen. Satyam, wahrlich. Dir, Pratijane, ich verspreche. Priyaha, lieb. Asi, du bist. Me, immer an mich. Werde mein Geweihter. Verehre mich und bringe mir deine Ehrbietung dar. Auf diese Weise wirst du mit Sicherheit zu mir kommen. Ich verspreche dir dies, weil du mein inniger Freund bist. Erläuterung. Dieser vertraulichste Teil des Wissens besagt, dass man ein reiner Geweihter Krishnas werden soll und dass man immer an ihn denken und für ihn tätig sein soll. Man sollte nicht einfach nach außen hin vorgeben zu meditieren. Vielmehr muss das Leben auf eine solche Weise geformt werden, dass man immer die Möglichkeit hat, an Krishna zu denken. Man sollte immer auf eine solche Weise handeln, dass alle täglichen Tätigkeiten mit Krishna verbunden sind. Man sollte sein Leben so einrichten, dass man 24 Stunden am Tag nichts anderes tun kann, als an Krishna zu denken. Und der Herr verspricht, dass jeder, der in solch reinem Krishna-Bewusstsein verankert ist, ohne Zweifel in sein Königreich zurückkehren wird, wo man in seine Gemeinschaft aufgenommen wird und ihn, Krishna, von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Dieser vertraulichste Teil des Wissens wird Arjuna mitgeteilt, weil er Krishnas inniger Freund ist. Jeder, der Arjunas Pfad folgt, kann ebenfalls Krishnas inniger Freund werden und die gleiche Vollkommenheit wie Arjuna erreichen. Diese Worte betonen, dass man seinen Geist auf Krishna richten sollte. Das heißt auf die zweihändige Form mit der Flöte, den bläulichen Knaben mit dem bezaubernden Antlitz und den Faunfedern im Haar. In der Brahma Sanghita und anderen Schriften kann man Beschreibungen Krishnas finden. Man sollte seinen Geist auf diese ursprüngliche Gestalt Gottes Krishna richten. Man sollte seine Aufmerksamkeit nicht einmal auf andere Formen des Herrn lenken. Der Herr hat zahlreiche Formen wie Vishnu, Narayan, Rama, Vadaha und so weiter. Doch ein Gottgeweihter sollte seinen Geist auf die Form richten, wo Arjuna gegenwärtig war. Die Konzentration des Geistes auf die Form Krishnas stellt den vertraulichsten Teil des Wissens dar. Und dies wird Arjuna offenbart, weil er Krishnas liebster Freund ist. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyare Shatane. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Hastadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Denke immer an mich, werde mein Geweihter, verehre mich und bringe mir deine Ehrbietung dar. Auf diese Weise wirst du mit Sicherheit zu mir kommen. Ich verspreche dir dies, weil du mein inniger Freund bist. In diesem Text der Bhagavad Gita können wir so etwas wie eine Lebensmission für einen Devoti Krishna erkennen. Es werden uns 4 Unterweisungen gegeben, die ein Devoti tun muss. Es wird hier nicht davon gesprochen, dass man seinen Ort verändern muss oder irgendwelche äußeren Arrangierungen machen soll in seinem Leben, sondern davon, dass man innere Arrangierungen machen muss. Wer kann sich erinnern, was Krishnas 4 Unterweisungen oder sagen wir eine von diesen 4 Unterweisungen ist? Sein Geweihter zu werden. Immer an ihn zu denken. Ihm seine Ehrbietung darbringen und ihn zu verehren. Das sind die vier Unterweisungen, die Krishna gibt. Es fängt zunächst einmal an, indem man ihn dazu bringt, den Geist dazu bringt, an Krishna zu denken. Das ist die erste Unterweisung, die anderen nach sich ziehen kann. Was ist euer Vorschlag? Wie kann man an Krishna denken? Gita, hast du eine Idee? Wenn man seine Runden schenkt, denkt man Krishna. Mhm. Gut. Ja. Wenn man seine Bildgestalt betrachtet, dann denkt man auch an Krishna. Atmet ab.
Wenn man seine Herrlichkeiten liest.
Wenn man über seine Herrlichkeiten liest. Mhm. Ja. Wenn man seine Nahrung opfert und sie dann Krishna, also seine Nahrung zu Krishna opfert und dann als Prasad dann akzeptiert. Mhm. Ja. Es ist sehr interessant. Es gibt verschiedene Arten von, es kommt so ein bisschen in das Radhastami-Thema hinein, es gibt verschiedene Arten, wie man an Krishna denken kann. Zunächst einmal, wir, die wir hier in der materiellen Welt sind, haben öfters Schwierigkeiten an Krishna zu denken, weil wir Krishna noch nicht so getroffen haben. Wenn zum Beispiel, was denkt man so an Schulkameraden, könnte ich mir vorstellen, Gita denkt man ab und an, weil man sie getroffen hat, nicht? Oder an verflossene Geliebte denkt man, weil man sie mit ihnen einen Austausch oder eine Beziehung hatte. Wir denken leicht an Personen, mit denen wir etwas zu tun haben. Aber es ist nicht so einfach für uns an Krishna zu denken, weil wir ja in diesem Leben noch nicht, sagen wir, Krishna so direkt getroffen haben. Und da ist dann die Frage, wie können wir unsere Beziehung zu Krishna so herstellen, dass wir an ihn denken können? Das ist eine Frage. Diese Frage wird beantwortet, indem in den Schriften das Beispiel von Prinzessin Rukmini gegeben wird. Rukmini war versprochen dem Prinz Shishupal und schrieb dann einen Tag vor ihrer Trauung einen Brief an Krishna. Einen unglaublich nektarhaften Brief. Oder sagen wir mal, dieser Brief erreichte Krishna einen Tag vor ihrer Trauung. In diesem Brief schrieb sie: Krishna, ich gehöre eigentlich nur dir. Und es ist, kann nicht angehen, dass ein Mann dieser Welt mich heiratet. Das schrieb sie. Und sie schlug ihm vor: Krishna, entführe mich einfach. Kidnappe mich. Und sie sagte ihm genau, sie war eine die Tochter eines Königs, sie sagte ihm genau einen Schlachtplan. Also, ich komme in den Tempel rein zu Durga, bete da, um den, das ist kurz, ich bin in meiner vollen Heiratsmontur. Und wenn ich rauskomme, auf dem Wege zu Shushupal, sind ungefähr 2 Minuten, bis ich ihn erreiche. Und in der Zeit musst du mich entführen. Und dann sagte sie: mein lieber Krishna, wenn du denkst, ich bin unverschämt, dass ich dir einen solchen Vorschlag mache, weil ich dich ja noch nicht getroffen habe, dann will ich dir sagen, wieso ich auf diese Idee komme. Ich habe von deinem rein geweihten Narada Muni über dich gehört. Es wird in der Vaishnava Theologie, wenn ihr so wollt, gesagt, durch Hören kann eine Sehnsucht entstehen in der bedingten Seele, auch wenn sie noch nicht Krishna so getroffen hat. ständig hören, 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 kann so die Sehnsucht so groß werden, dass der Devotee sich von Krishna wünscht, abgeholt zu werden aus allen Bezügen dieser Welt. Allen Bezügen dieser Welt. Was sind Bezüge dieser Welt? Was ist das Bezüge ist vielleicht gar nicht das richtige Wort. Allen Verbindlichkeiten dieser Welt. Aus der Arbeit, aus der Gesellschaft, aus der Familie, aus allen Bindungen und so weiter. Kann der Devotee von Krishna befreit werden, dadurch, dass er ständig über ihn hört. Der Devotee kann sogar aus der Verheiratung mit dem materiellen Geist, aus der Verstrickung in den materiellen Geist gelöst werden, indem er von Krishna hört. Einfach nur hören kann den Devotee im Herzen eine so starke Sehnsucht geben, dass kleine Flügel wachsen in dem Herzen und das Herz dann Krishna bringt. Nicht die, diese Flügel sind Flügel der Sehnsucht oder der Vipralamba, sagt man in Sanskrit auch. Das Lebewesen kann seine Beziehung nur zu Gott wiederherstellen, wenn es den ernsthaften und intensiven Wunsch hat dazu. Rukmini hat ein unglaublich starkes Beispiel dafür gegeben. Am Tag ihrer Hochzeit, das ging aus zeitlichen Gründen nicht vorher, wünschte sie sich, von Krishna entführt zu werden. Was das für eine Sehnsucht im Herzen sein muss, um diesen Wunsch zu haben, der ja allen gesellschaftlichen Konventionen entgegensteht. So hat man im Krishna-Bewusstsein, habe ich es immer wieder gesehen, erlebt, dass auch die Devotees der westlichen Welt eine so starke Sehnsucht zu Krishna verspüren. Ich kann mich da an einen sehr nice Samadhi erinnern, die kommt aus einem sehr guten Elternhaus und war dabei, ihre Hotelfachlehre zu absolvieren, um dann eine Hoteliersfrau zu werden, nicht eine Hotelbesitzerin, und dann den Betrieb dann zu schmeißen. Aber vorher traf sie die Devotees und wurde sich dann darüber bewusst, dass es eigentlich nicht gut ist, so viel schlechtes Karma aufzusammeln durch den Alkoholausschank und den Fleischverkauf. Und dann eines Tages war sie gerade dabei, ein großes Tablett mit Bierkrügen herbeizubringen an einen Stammtisch, wo die Stammtischbrüder waren. Und plötzlich entwickelte sie so eine Sehnsucht nach Krishna. Und sah an dieses Biertablett auf ihrer Hand, nicht? Dass ich dachte, hier komme ich nur mit einer sehr unkonventionellen Handlung heraus, nicht? Und die tat sie dann einfach, indem sie mit der Schwerkraft arbeitete und die Hand rausnahm und die ganzen Bierkrüge sind mit voller Kraft auf den Boden gefallen. Ratsch, Klär, Spritz so weiter und so fort. Wo ihr da wohl gerade reingekommen seid, in welchen Teil der Vorlesung. Es klingt ja schon sehr dramatisch. Und hat sich dann sehr angezogen gefühlt zu Krishna eben in diesem Augenblick und hat so ihre Karriere als Hotelfachfrau beendet, indem sie diese Bierkrüge auf den Boden geschmissen hat. Nicht? So ungefähr und noch viel stärker muss es bei Rukmini gewesen sein. Mitten in ihrer Hochzeitszeremonie hat sie sich von Krishna entführen lassen. Krishna hat sie auch nicht enttäuscht, er ist gekommen und hat sie vor all den anwesenden Soldaten und Militärs, Befehlshabern gewaltiger Armeen auf seine Kutsche eingeladen und ist mit Rukmini dann an allen vorbeigefahren und hat sie nach Dwarka gebracht. So, das ist ein Beispiel, was uns in den Schriften gegeben wird, dafür, wie die Sehnsucht nach Krishna so stark werden kann, dass man alles andere beiseite lässt, um eben nur zu Krishna zu kommen. Und diese Sehnsucht wird genährt durch das Hören über Krishna. Nur durch das Hören über Krishna kann diese Sehnsucht so stark werden, dass wir wirklich alle Hindernisse überwinden, um eben zu Krishna zu kommen. Wenn wir in unserem Leben das Gefühl haben, dass sich das Leben nicht so recht voranbewegt, wenn wir in unserem Leben das Gefühl haben, dass wir noch mehr Fortschritte machen könnten, als wir im Grunde im Augenblick machen, müssen wir unbedingt sehen, ob unsere Sehnsucht zu Krishna stark genug ist. Diese Sehnsucht zu Krishna kann so stark sein, dass absolut alle Hindernisse in der materiellen Welt nebensächlich werden und geringfügig erscheinen und dann überwunden werden können. Nicht? Ein Devotee, der sich ernsthaft und aufrichtig nach Krishna sehnt, wird von Krishna in jedem Fall unterstützt werden, selbst wenn er einen Tag vor der Hochzeit steht. Und eigentlich selbst wenn er am Hochzeitstag ist und falsch vermählt worden ist. Also das ist das Beispiel von Rukmini. Nicht? Was denkst du, Yogesh? Ist ein guter Punkt, ne? Ja. Diese Sehnsucht zu Krishna müssen wir nähren. Diese Sehnsucht zu Krishna schlägt sich nieder in einem gewissen, sagen wir mal, in Enthusiasmus im spirituellen Leben. Ich habe hier schon mehrere Male drüber gelectured, aber möchte heute nochmal von einer anderen Richtung darüber lecturen. Utsahan oder Enthusiasmus ist das Leben und die Seele vom spirituellen Leben. Nicht? Genau wie ein Körper ohne Seele ein toter Körper ist, ist auch das spirituelle Leben ohne Enthusiasmus tot. Vielleicht könnt ihr das bestätigen. Dieser Enthusiasmus ist die, sagt Bhaktivinoda Thakur, ist auch die, wie soll ich mich ausdrücken, die Seele von Shraddha oder von Vertrauen. Wenn wir einfach nur an Krishna glauben, aber nicht enthusiastisch sind, ihm zu dienen, wird dieser Glaube ein toter Glaube sein und unter Umständen nur ein Scheitervertrauen und wird unter Umständen ein toter Glaube sein. Nicht? Schaut euch die Christenwelt an. Also, sorry, dass die das immer so. Aber man muss da doch sagen, denen fehlt es so an Enthusiasmus. Nicht? Die sind so enthusiastisch für weltliche Tätigkeiten zum Teil. Fernsehen sehen jetzt und was weiß ich. Das liegt daran, ich will jetzt nicht von einem Pauschalurteil fällen, aber es liegt Mangel an, sagen sie glauben wohl, aber da sie nicht enthusiastisch sind für spirituelle Tätigkeiten und für Dienst für Krishna, ist ihr Glaube doch sehr oft, doch sehr belegt, kann man mal sagen, um es vornehm auszudrücken. So, im Devotee-Leben müssen wir uns immer darüber Gedanken machen, dass unser Enthusiasmus lebendig bleibt für Krishna-bewusste Tätigkeiten. Und dieser Enthusiasmus für Krishna-bewusste Tätigkeiten, für Dienst für Krishna und für Hören über Krishna, ist ein natürliches Merkmal der Seele. Erst dann, wenn die Seele bedeckt wird von den Erscheinungsweisen der Unwissenheit und Leidenschaft, geht dieser Enthusiasmus für Krishna verloren. Aber wenn wir befreit sind und geläutert sind und sagen wir mal Unwissenheit und Leidenschaft oder einfach Maya nicht so da ist, sind wir ganz natürlich sehr enthusiastisch und können unglaubliche Dinge vollbringen in unserem Leben. Darf ich jetzt einmal fragen, was verbindet ihr mit dem Begriff Enthusiasmus? Was fällt euch ein, wenn ihr darüber hört?
Freude.
Freude.
Keine Hindernisse.
Begeisterung. Begeisterung.
Entschlossenheit.
Entschlossenheit. Ja.
Was ist mit Entschlossenheit mit dem Begriff?
Ja. Zufriedenheit. Zufriedenheit. Inspiration.
Tatendrang.
Tatendrang. Der unverhohlene Tatendrang, ja. Ja,
Matthias. Starker Wunsch.
Starker Wunsch. Eine klare spirituelle Sicht der Dinge.
Verlangen.
Wie bitte?
Verlangen.
Ein Verlangen nach Krishna, ja. Gita, was verstehst du unter Enthusiasmus? Wie würdest du das sehen? Es ist irgendwie doch ein gutes Gefühl, oder?
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall, aber ich kann man nicht so gut erklären.
Ja, ja, das habe ich früher, ja. Wir suchen hier auch nach Erklärung, ja. Freude?
Ja.
Auf alle Fälle. Freude. Ja. Ja. Gut, ich glaube, ja. Ich höre in eurem andächtigen Schweigen, dass schon alles genannt ist. So. Was? Jetzt wird es schwierig. Was beeinträchtigt oder behindert Enthusiasmus? Kennt ihr überhaupt das, dass wir nicht enthusiastisch sein? Gibt es das überhaupt in eurem Leben?
Zweifel.
Zweifel, ja.
Ablenkung.
Das kann ich mir bei dir nicht vorstellen, Regina.
Der materielle Körper.
Der materielle Körper. Wenn er so müde ist und so krank und so.
Der Geist.
Der Geist hinter deinem Enthusiasmus. Ja. Angst auch, ja.
Anhaftung an das Ergebnis seiner Tätigkeit.
Gita, hast du irgendwas, was einen so beeinträchtigt im Enthusiasmus? Was passiert, wenn du nicht enthusiastisch bist? Willst du noch drüber nachdenken ein bisschen?
Ja.
Ja. Ja.
Also wenn man zu sehr über die Hindernisse des Enthusiasmus
meditiert, dann kann man also, ja. Wenn man zu viel über das, was den Enthusiasmus behindert, meditiert, statt über Krishna, dann geht das auf. Also weg.
Ja, wenn man denkt, dass andere Dinge wichtiger sind als die Suche nach Krishna.
Wenn man denkt, dass andere Dinge wichtiger sind als die Suche nach Krishna. Mhm. Bhaktivinoda Thakur sagt, dass es drei Faktoren gibt, die den Enthusiasmus beeinträchtigen. Zunächst einmal Faulheit. Einfach, man ist faul. Ganz einfach. Der nächste Punkt ist, dass man abgelenkt ist. Dass man in seinem spirituellen Leben einfach abgelenkt ist und andere Dinge wichtiger ansieht als eben spirituelle Entwicklung. Und der nächste Punkt ist, dass man gleichgültig ist, apathisch einfach. So ähnlich wie Faulheit. Man kann abgelenkt werden durch Angst oder durch Zweifel und so weiter. Diese Dinge. In der materiellen Welt ist es immer so, dass diese Hindernisse für den Enthusiasmus auftreten. Im spirituellen Leben wird man immer damit kämpfen müssen oder immer die Wahl haben, seinen Geist auf spirituelle Dinge richten zu müssen. Der Geist, so heißt es, hat grundsätzlich drei Richtungen in dir. Fließt. Oder zwei Richtungen. Eins ist die materielle Richtung, der Geist einfach auf materielle Themen geht. Oder, dass er auf spirituelle Themen geht. Ich kann mich sehr deutlich an eine sehr schöne Vorlesung von Srila Harikesh Maharaj Vishnupad erinnern, der einmal ein sehr gutes Beispiel gab. Der Geist, so sagte er, ist wie ein floss, der in eine ganz bestimmte Richtung hineinfließt, schon seit langer, langer Zeit. Unser spezifischer Geist ist schon seit langer Zeit in die materielle Richtung hineingeflossen. Nicht? Wir haben uns interessiert für Berauschung, für Frauen, für Geld, also Novaz, für Geld, nicht? Und für Anerkennung. Menschen sind so begierig, Anerkennung zu finden in dieser Welt, dass sie bereit sind, alles dafür zu tun. Wisst ihr, wie die erste Antarktis-Expedition finanziert wurde? Shunasaki. Das ist ganz einfach. Der Admiral Byrd, oder wie der hieß, hat sich bei reichen amerikanischen Millionären gemeldet. Die haben gesagt, wenn Sie einen der Gletscher, die Sie in der Antarktis finden, nach meinem Namen benennen, gebe ich Ihnen ein paar Millionen. So. Es ist so, dass keiner in der Antarktis, dem wird es auffallen, dass der Gletscher Heinz Meier Gletscher heißt, nicht? Aber allein dieser Wunsch nach Anerkennung ist so stark, dass diese amerikanischen Millionäre gerne 20 Millionen gegeben haben, dafür, dass irgend so ein unschuldiger Eisberg nach ihm benannt wird. Nicht? Keiner wird dort hinkommen und sagen, oh, ein Heinz-Müller-Gletscher. Nicht? Aber die Hoffnung, ein bisschen Anerkennung zu finden, tut Menschen in dieser Welt unglaublich motivieren und antreiben und in gewisser Weise auch hoffen lassen, das Unmögliche zu tun. Menschen bemühen sich so im Showbusiness, um Anerkennung zu finden als Star, dass ihnen alles gleichgültig ist. Ich kenne von einem Jungen, von einem Devotee, der eingeweiht wurde, er heißt jetzt Govinda Jayajaya und hieß ursprünglich Georg Tomala. Der wollte unbedingt ein bekannter Schauspieler werden. Und um Schauspieler werden zu können, hat er also alles getan. Einmal hatte er eine Blinddarmoperation und sein Vater wollte eigentlich immer, dass er Koch werden würde. Der Koch Tomala. Und einmal, so weiß ich noch, hatte er eben eine Blinddarmoperation und um nicht wieder an seine Kochlehrstelle zu kommen, hat er das Verheilen der Wunde verhindert, indem er Streichhölzer in die Wunde geschoben hat, sodass sie nicht verheilen konnte, denn er wollte unbedingt ein bekannter Schauspieler werden und wirklich großartig und gut werden. Und so berühmt werden. Als Koch wird man meistens nicht so berühmt wie als Schauspieler. Nicht, ja. Jeder weiß von den Sängern und den Entertainern in dieser Welt, aber kaum jemand kennt die unbesungenen Helden und Heldinnen wie Bhakti Devi, die Köchin, und Kalyani, die Köchin. Keiner, das ist nicht... Ist nicht besonders ehrenhaft in dieser Welt. Eine große Schlagersängerin zu sein, ist ehrenhafter als eine große Köchin zu sein. Nicht so? Die bedingten Seelen schieben sich sogar Streichhölzer in Wunden, damit sie nicht verheilen. Damit sie Anerkennung finden in dieser Welt. Das ist eine Pratishta. Das ist eine unglaublich große Anziehung für die bedingte Seele. So, der Geist seit unvordenklichen Zeiten, fließt in diese Richtung, wo er materielle Dinge haben möchte, wie Position und Anerkennung und so weiter. In diesem einen Leben müssen wir den Geist dazu bringen, dass er in eine transzendentale Richtung hineinfließt, nämlich in die Krishna-Richtung. Das ist genau wie ein Fluss. Wenn wir wollen, dass der Fluss in eine andere Richtung fließt, müssen wir arbeiten und ihm ein neues Flussbett geben, durch das er fließen kann und seinem anderen Bestimmungsort entgegenstreben kann. Das ist ganz wichtig. Im spirituellen Leben werden wir nicht erfolgreich werden, wenn wir nicht diese Arbeit machen, nämlich unserem Gedankenstrom ein neues Bett zu geben, eine neue Richtung zu geben. Das ist das Allerwichtigste. Wir können äußerlich uns verändern. Wir können, sagen wir mal, in einfachsten Kleidung, in Lendenschurzen, da sitzen im Himalaya und meditieren. Wir können uns von einem Tempel zum nächsten fortbewegen. Wir können heiraten oder uns trennen aus der Heiratsbeziehung. Wenn wir unseren Geist nicht verändern, unseren Gedankenstrom, haben wir nichts getan im Leben. Haben wir nichts Wirkliches erreicht in unserem spirituellen Leben. Prabhupada sagte einmal, dass wir einen einfachen Litmus-Test anwenden können. Wisst ihr, was ein Litmus-Test ist? Litmus-Test, das ist so ein Streifen Papier, den kann man in eine bestimmte Körperflüssigkeit hineintun und dann können wir sehen, wie sich der verfärbt und dann kann man eine bestimmte Krankheit ausfindig machen. Nicht? Wenn der sich verfärbt, der Streifen, dann haben wir eine bestimmte Krankheit. So können auch wir in unser Herz mit unserem Herzen einen bestimmten Litmus-Test machen. Wir können sehen, was in unserem Herzen ist. Wir müssen dann unsere Gedankenstrom untersuchen, in welche Richtung fließt er. Dieses Denken an Krishna ist mit anderen Worten nicht, sagen wir mal, ein Hobbysport für untätige Vaishnavas, sondern eine absolute Notwendigkeit auf dem spirituellen Weg. Ob wir an Krishna denken oder nicht, entscheidet unser ganzes spirituelles Dasein und auch unser materielles Dasein nebenbei gesagt. Der Geist ist so unglaublich stark. Was immer in dem Geist drin ist, wird mit großer Sicherheit in Erfüllung geraten. Das ist eine unglaubliche Kraft, die der materielle Geist hat. Obwohl er ein ganz subtiles Element nur ist. Ganz subtil, sehr feinstofflich. Chanchala ist. Also diese fast, in dem Bhagavatam wird gesagt, fast gottähnliche Kraft. Dass er unser ganzes Dasein gestalten kann. Sein ganzes Dasein. Der einzige Unterschied zwischen Dandadrik und uns allen ist der Geist von Dandadrik. In diesem Fall ein sehr positives Beispiel, deswegen habe ich es gewählt. Nicht? Der einzige Unterschied zwischen Amavasya und uns allen ist der Geist. Wenn man sich das mal so vorstellt, der einzige Unterschied zwischen Gita und uns allen ist der Geist. Gita ist ein kleines Mädchen und denkt jetzt viel über Krishna nach. Das ist eine ganz spezielle Situation im Leben, glaube ich. Nicht? Wenn man so alt ist wie du, 12 Jahre, da geht das los, dass man sich Gedanken über die Welt macht und über das Leben. So, Geist. Der einzige Unterschied zwischen uns und Michael Jackson. Schlagersänger, ist der Geist. Der einzige Unterschied zwischen uns und einem rein Gottgeweihten ist der Geist. Soll ich noch weitere Beispiele nennen? Der einzige Unterschied zwischen uns und Helmut Kohlkopf ist der Geist. Jetzt, hoffentlich nimmt das mir nicht übel, aber das stimmt. Deswegen, liebe Devotees, schult den Geist an Krishna zu denken. Und das muss man wirklich machen. Wisst ihr, wie man einen Walfisch zum Springen bringt? Was soll denn das jetzt? Kitzel? Ich glaube, das ist schwierig, weil er so dicke Haut hat, aber der geht unter den Flossen. Ne? Nur, man macht es einfach so. Man tut auf dem Bassin ein Seil hintun, ganz tief unten, so ein bisschen über dem Boden, und schwimmt da drüber. Schwimmbad ist ein bisschen höher und dann will er schon runterschwimmen. Aber dann, wenn er runterschwimmt, belohnt man ihn nicht. Wenn er rüberschwimmt, gibt man ihm einen Sweetbomb. Dann bringt man das immer höher. Und wenn er rüberschwimmt, dann muss er so ein bisschen aus dem Wasser schließlich raus mit dem Rücken. Kriegt er ein Sweetball. Oder eine Belohnung, etwas zu essen. Meistens kein Sweetball, die sind nicht so süß, haben nicht nur eine süße Zunge. So kann man dann schließlich ihn dazu bringen, auch einen leichten Lupfer zu machen. Lupf. Und über das Seil springen. So muss man das auch mit dem Geist machen. Wir müssen ihn wirklich dazu bringen, langsam über die Hürden des materiellen Daseins hinwegzukommen. Wir können das tun, indem wir ihn darauf trainieren, an Krishna zu denken. Wir müssen es richtig schulen, wie ein Walfisch. Der Walfisch würde niemals springen. So wird auch der Geist niemals sich mit Krishna befassen, wenn wir ihn nicht systematisch schulen darin. Jeden Tag, immer wieder aufs Neue. Sonst geht es nicht. Man muss das diszipliniert machen. Deswegen hat Krishna gesagt, in der Bhagavad Gita, Machita Sarva Durgani, wenn du dir über mich bewusst wirst, wirst du durch meine Gnade alle Hindernisse des bedingten Lebens überwinden. Wenn du jedoch nicht in diesem Bewusstsein, sondern aus falschem Ego heraus handelst und nicht auf mich hörst, wirst du verloren sein. Nicht? Wir müssen die Hindernisse des materiellen Daseins überwinden, indem wir an Krishna denken. Das muss die Richtlinie für alle Devotees sein. Manchmal geht der Enthusiasmus, das zu tun, verloren. Fällt von uns runter. Der Geist ist ein bisschen für kurze Zeit leer und dann füllt er sich an mit materiellen Zielen. Haben wir so einen etwas dunklen Gesichtsausdruck. Nicht? Ja. Was soll man dann tun? Als wir nach Hamburg brausten, oder was, als wir nach Köln brausten, haben wir ein Tape von Srila Prabhupada gehört, wo er einen sehr, sehr guten Tipp gegeben hat, wie man seinen Enthusiasmus zurückgewinnen kann. Und zwar sprach er davon, dass es manchmal vorkommt, dass wenn man vor einem Fluss steht, ein Stein ins Wasser fällt. Man hat einen Stein mitgebracht und fällt er runter. Und in dem Augenblick, wenn man dann nach dem Stein greift, wird man ihn niemals finden. Was man tun muss ist, man muss warten, bis die Wellen sich gelegt haben. Dann wird das Wasser klar. Oh, und man kann den Stein, den man braucht, vielleicht auch einen Ring oder eine Uhr, die man verloren hat, sofort finden. So ist es manchmal in unserem Leben, dass wir erfahren, wie unser Geist agitiert und beunruhigt ist, sich Sorgen macht, Angst hat, Zweifel hat, agitiert ist. Brumm. Auf der Tour kann sowas leicht passieren, wenn plötzlich alle Dinge anders geschehen, als wir es uns vorgenommen haben, oder wenn wir einfach so erschöpft sind und dann in schwierige zwischenmenschlichen Beziehungen hineinkommen und so weiter und so fort. Nicht? Das ist sehr leicht möglich. Man soll dann, wenn unser Geist so ein bisschen agitiert ist und wir den Enthusiasmus für Krishna und Krishna-Bewusstsein nicht sofort entdecken können, ein bisschen warten, nicht sofort etwas machen. Genau wie jemand, der wartet, bis die Wellen sich ein bisschen gelegt haben und es eine spiegelähnliche Wasseroberfläche gibt. Das ist sehr leicht möglich, den Gegenstand, den man sucht, zu finden und rauszunehmen. Wenn wir merken in unserem Leben, wie unser Enthusiasmus beeinträchtigt ist, mach eine kleine Pause. Mach mal Pause. Beweg dich in eine Situation, wo es unagitiert ist, wo es nicht weiter Wellen gibt. Und du wirst sehen, wie auf dem Boden deines Herzens plötzlich das kostbare Juwel des Enthusiasmus aufleuchtet. Dann kann man es nehmen. Dann hat man es wieder. Dann geht man mit beseeltem Krishna-Bewusstsein voran und bewegt sich weiter. Ja? Ich möchte jetzt zum Abschluss gerne noch ein bisschen was von Srila Prabhupada euch allen vorlesen. Wir sind auf dieser Programmtour jetzt schon, wir sind richtig zusammen geschweißt und langsam entwickeln sich Freundschaften und sozusagen ein paar Zitate von Srila Prabhupada für unseren jetzigen Service geben, der uns sehr ermutigt und auch bestimmte unsere Hamburger Devotees sehr ermutigt, die so nice Vorbereitungen gemacht haben und richtig ein Poster-Aufkleb-Marathon gemacht haben. Jetzt dachte ich, lese ich euch ein bisschen ermutigende Zitate vor, sodass ihr merkt, dass ihr auf der richtigen Spur seid. Macht so viele Festivals wie möglich. Wenn ihr jeden Tag Festivals machen könnt, ist das sehr nice. Unsere Bewegung ist Ananda, einfach Glückseligkeit. Und die Methode, diese Bewegung zu verbreiten, ist Chanten, Tanzen, ein Fies zu sich nehmen und philosophieren. So einfach und klar. Ne? So in unserem Vaishnava-Kalender gibt es viele Festivals jeden Monat. Also macht Festivals. Dann sagt er weiter 1971, das war 69. Diese Festivals sind sehr erfolgreich darin, die verschiedenen Arten von Bürgern zu unseren Aktivitäten anzuziehen. Wir sollten deswegen mehr und mehr Festivals halten, um Krishna zu verherrlichen an öffentlichen Orten. Wir nennen unsere Festivals die ein Hare Krishna Festival. Ja, ich denke, wir sollten mal einfach versuchen, auf dem Poster zu schreiben, Hare Krishna Festival. Mal sehen, was passiert. Nicht? Du kannst unsere, das ist 71, du kannst unsere Traveling Parties organisieren, sodass sie von Stadt zu Stadt reisen und dort Festivals abhalten. Man kann ein kleines Camp aufrichten und man kann den Hare Krishna Festival machen, solange Leute kommen. Auf diese Weise kann man von Land zu Land reisen, wenn es das Wetter erlaubt. Und ihr könnt völlig selbstversorgend sein. Schlafen, kochen, alles. Dieses Programm ist sehr, sehr pleasing to me. Dieses Programm ist mir sehr angenehm. Das hatten wir, als wir die Goranga Bhajan Group hatten, hatten wir mal geplant, einfach ein riesen Zirkuszelt zu kaufen und das überall aufzustellen, Werbung zu machen und dann alles in dem Zirkusfeld erzählt. Passadenstände, Schminkstände für die Frauen, dass sie sich auch in Tilak und Gopi-Punkte zulegen können. Und für die Männchen, die schminken sich auch gerne heutzutage, die Männer. Nicht? Und, Sari und Doti Anziehladen. Also richtig, was los ist. Prabhupada schrieb 1971, ich bin sehr ermutigt zu hören, dass in Delhi so ein großes Pandal-Festival war. Ihr könnt berühmt werden für solche Shows und den Menschen gute Informationen geben, was das wirkliche Lebensziel ist und wie man es erreicht. Denkt also weiter und weiter darüber nach, wie ihr diese Krishna-bewussten Schauspiele und Dramas verbessern könnt. Atmadara und Shikama. Nicht? Denkt also in Kombination mit anderen darüber nach, wie ihr diese Krishna-bewussten Schauspiele und Dramas verbessern könnt und wie ihr so der Öffentlichkeit mehr und mehr vom Krishna-Bewusstsein vermitteln könnt. Das ist wirkliches Predigen. Sehr mutig, ne? Könnt ihr euch nachher raus notieren, wenn ihr möchtet. macht viele Festivals. Das wird sowohl die Öffentlichkeit als auch die Devotees am Leben halten. Then we'll keep both public and devotees alive. Tempel bedeutet Festivals und Festivals bedeutet Chanten, nicht wie unser Dandadricks und Tobias so nice machen, so mitreißend machen und Prasadam verteilen. Das bedeutet Festival. Was nun die Festivalprogramme betrifft, ihr solltet die nicht stoppen, weil es nicht ökonomisch rentabel ist. Nicht, ja. Ist zu kostenaufwendig, Gita, kostet zu viel. Also man soll es aber nicht stoppen, deswegen sagt Papa. Ihr könnt Geld verdienen vom Buchverkauf und das dann für die Festivals ausgeben. Also hier spricht Prabhupada von einem subventionierten Festivalprogramm. Die Festivals sind sehr gut, um die Menschen anzuziehen. Dann könnt ihr leicht das Krishna-bewusste Gift in sie injizieren. Was Prabhupada, wir hatten heute ein paar Diskussionen mit Moralisten und was Prabhupada's Punkt hier ist folgendes. Es gibt in Indien sogenannte Vishaikanyas. Vishaikanyas ist eine total interessante Person. Das sind Mädchen, wunderschöne Mädchen, die von Kindesbein an kleine Dosen von Gift zu sich genommen haben. Die werden von Königen, an Königshofen leben die. Und wenn jetzt der König einen Gegner hat, dann schickt er dann dieses Mädchen, wunderschön, 20 Jahre, blondes Haar, so stand sie vor ihm. Nicht? Und nicht? Und ist dann, sind dann sehr begeistert für den Empfang dieser wunderschönen Frauen. Sind auch sehr kultiviert, können sich sehr gut ausdrücken. Tempeltanz und so weiter. Und dann verliebt sich der Fürst, der gegnerische Fürst in die, und der kommt es zu einem Kuss. Und weil die so giftig sind, also durch den Genuss von echten Gift, ist bei dem ersten Kuss, da kriegt der Sieger schon so eine Dosis von Gift, die im Speichel ist, mit, dass der einfach um Segen sinkt und den Körper aufgibt. Ist gewünscht auf Königshof. Nicht so ist es auch. Die Leute kommen haben Kontakt mit den Devotees und denken, eine schöne Unterhaltung. Aber was sie kriegen, ist der Tod vom weiteren Leben. Wir haben das sehr oft erlebt auf unseren Goranga Bhajan Group Konzerten, dass die Leute einfach danach aus dem Saal gingen und ich wusste, ob sie links oder rechts längs gehen sollen. Wie soll ich denn jetzt leben? Was soll ich denn jetzt machen? Es ist eine große Veränderung eingetreten in meinem Leben. Ne? So, deswegen das mit dem Krishna. Aber für die Moralisten, das ist gut, Krishna, aber das ist kein Gift, sondern ist Amrita, lebensgebende Elixier. Ne? Und dann schreibt Prabhupada, dieser Erfolg bei den Festivals ermutigt mich sehr. Macht weiter mit euren Festivals. Jeder wird diese Bewegung lieben. Es ist sowas Schönes, was Sri Chaitanya Mahaprabhu gegeben hat. Das sind ein paar Zitate. Das sind sehr viele Zitate, aber ich habe jetzt nur ein paar genommen. So, wir müssen irgendwie unsere westlichen Gehirne strapazieren und anstrengen, sodass wir eine gute Art von Festivalprogramm machen können. Ich persönlich denke ja, dass wenn wir unsere künstlerischen Beiträge besprechen und unter Umständen optimieren, dass Krishna uns ganz von alleine große Möglichkeiten gibt, das Krishna-Bewusstsein zu verbreiten auf einer anziehenden Art und Weise. Richtig. Ich denke auch, zum Beispiel unser Busprogramm hat sehr viele Adressen von großen Festivals, die gerne die Hare Krishna Devotees erleben würden, wie sie einen kulturellen Beitrag beisteuern würden. Wenn wir unser Programm so gut machen können, dann können wir bei diesen Festivals unterkommen. Wir brauchen nicht selber diese Werbung, die für uns doch zum Teil etwas aufwendig und auch schwierig erscheint, nicht, weil die Bodhis eben so viel immer zu tun haben. Brauchen wir das nicht selber zu machen, sondern können die das für uns machen. 20.000 Leute, wie wir im neuen Hare Krishna Newsletter ist ein Fotobericht drin von Gaurav Chandra über dieses Woodstock-Festival in Polen. Das ist ja unglaublich, was die uns abgenommen haben an Werbung. 40.000 Leute, die sind da. Könnten wir nicht hoffen, zusammenzutrommeln. Also so haben wir nicht die geeigneten Kontakte. So, es ist sehr nice, mit euch auf dieser Festivaltour zu sein. Es ist seit langer Zeit einmal wieder, dass wir das machen. Und ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber ich bin restlos zufrieden, selbst wenn wir sagen, dass wir noch mehr Leute haben. Aber die schickt Krishna schon, wenn wir mehr und mehr da reingehen und mehr Verantwortung übernehmen und uns mehr und mehr darauf fixieren. Krishna kann uns ohne weiteres Leute schicken. Krishna kann alles möglich machen. Ich habe gerade jetzt wieder so ein Dokument davon. Ihr wisst, dass die evangelische Kirche manchmal Schwierigkeiten mit uns hat. Nicht? Aber jetzt bin ich eingeladen worden in der Zeitschrift, in dem Jahresbuch der evangelischen Kirche, Mission heißt das, einen Beitrag zu geben, einen Artikel zu geben. Nicht? Krishna kann jederzeit ein Eis in ein Feuer umwandeln und er kann einen Strohhalm schwerer machen als ein Berg und ein Berg leichter als ein Strohhalm. Krishna ist ein großer Zauberer. Ein Zauberer ist nicht das richtige Wort. Krishna kann, für ihn gibt es keine Grenzen. So, Hare Krishna, ich möchte hier enden. Vielen herzlichen Dank zum Zuhören. Haben euch die Zitate ja, kannst du es auch nett, also nett ist nicht so gut. Kannst du es inspirieren, Tobias?
Ja. Hm?
Was sagst du, Nico? Absolut nicht. Das ist fast ein bisschen sprachlos. Ja, genau. Genau. Gut, Ucho, es ist schon wieder 20 Minuten vor 9. Habt ihr irgendwelche kurzen Fragen noch? Kann da drin, Ucho?
Ich würde mal fragen, warum Prabhupada so besonders in der Erläuterung betont, dass man seine Meditation auf zwei andere Formen der Höhe, nämlich so in die Ongorbitalien oder Schingari.
Ja, Krishna hat, es gibt 64 Eigenschaften Gottes und von diesen 64 sind 4 nur bei Krishna zu finden. Narayan hat 60 von diesen Eigenschaften. Krishna hat zusätzlich noch 4, also das Universum von ihm hervorgehen, dass seine Ausstrahlung alles überwältigt, seine alles überwältigende Ausstrahlung. Also gibt es viele dieser Eigenschaften und eben 4, die nur bei Krishna da sind. Das ist bei diesem zweihändigen Krishna in Vrindavan, dass er eine wunderschöne Flöte spielt, dass er umgeben ist von Devotis, die erstaunlichsten Rasas oder Beziehungen zu ihm pflegen, dass er eine Schönheit besitzt, die so schön ist, dass er selbst sich zu seinem Spiegelbild angezogen fühlt. Denkt, ich muss diese schöne Person muss ich kennenlernen. Und die letzte, seine Flöte, seine Form, seine, ja, die Devotees und dann seine Aktivitäten, seine Lila. Und diese 4 Eigenschaften sind von Krishna in Vollkommenheit ausgeführt und deswegen wird uns empfohlen, eben an diese zweihändige Form Krishnas zu denken und über sie zu meditieren, die diese Eigenschaften plus die anderen 60 alle hat. Das ist die vortrefflichste Form des Herrn, die ursprüngliche Form Gottes ist diese Syama Sundara Form. Ja, ja, die Bodhi sind da ganz und gar, die sind ganz und gar auf Krishna fixiert und auf keine andere Form Gottes. Ich habe mir das mal überlegt, wenn jemand zu mir kommen würde, warum verehrst du eigentlich Krishna und nicht den christlichen Gott? Dann würde ich sagen, weil Krishna auf der Flöte spielt. Die Flöte ist was Besonderes. Ist. Diese Flöte, der Flötenton des Herrn, der transzendentalen Flöte, bildet die Grundlage für alle Schwingungen in dieser Welt. Alles ruht ja rein physikalisch gesprochen auf Schwingungen. Das sind ursprünglich die Schwingungen von Krishnas Flöte. Krishna, der transzendentale Flötenspieler in Vrindavan, ist das sehr, wie soll man sich ausdrücken, das ist ein lieblicher Aspekt Gottes. Hier ist Gott nicht mehr distanziert, nur mit Attributen der Größe und der Achtung versehen, sondern er ist plötzlich für seine Devotees da und spielt für sie auf seiner Flöte und ruft sie auf seiner Flöte. Tanz zu der Flöte. Das ist ein sehr vertraulicher Aspekt Krishnas, über den wir als Devotees nachdenken wollen. Und bei uns ist es so, dass wir wünschen uns, dass, sagen wir mal, zum vertraulichen Aspekt Gottes angezogen zu werden, weil da an und für sich Liebe möglich ist. Liebe entsteht nicht, wenn man über die universale Form nachdenkt, sondern indem man über die wunderbaren Spiele Krishnas, wie sie im Krishna-Buch, also im 10. Kanto des Bhagavatams beschrieben wird, nachdenkt. Nicht dann. Dann steht Liebe. So deswegen denken wir als Devotees, als Bhaktas, über diese Form nach, zu der dann eine liebevolle Haltung möglich ist. Ich persönlich denke, es ist sehr wichtig für Devotees, über Krishna zu lesen im Krishna-Buch. Deswegen hat Prabhupada uns das gegeben. Er sagte, selbst nicht Gottgeweihte, die es lesen, können einfach durch diese wunderbare Natur Krishnas Liebe entwickeln für ihn und ein Devotee werden. Das ist ein Devotee-Machbuch. Ich habe jetzt gerade von diesem Lila von Krishna in Vrindavan gehört. Krishna spielte mit Mutter Yashoda und Yashoda warf ihn hoch und fing ihn. Krishna rief, höher, höher, höher. Und plötzlich hörte Krishna auf, denn er wusste, dass bald der große Dämon Trinavatasura kommen würde. Und da er nicht wollte, dass dieser Dämon, der ihn töten wollte, ihn aus den Händen von Yashoda riss und somit Yashoda in fürchterliche Angst brachte, machte er sich schwer. Das Mutter Yashoda erstmal, was ist jetzt los? Das ist auch schwer. Und dann setzte sich nieder auf den Boden und Krishna war auf den Beinen, auf den Schoß und drückte. Mutter Yashoda sagte, das ist ein Geist in Krishna drin. Das kann mir keiner erzählen, dass es was anderes ist. Und ging dann weg, um die Brahmanas zu holen, damit die Mantras chanten würden, um den Geist auszutreiben von Krishna. Und das hatte Krishna genau getimt, denn in diesem Augenblick kam der Trinavatasura-Dämon, der sich in einen Wirbelwind verwandelt hatte und sah Krishna, ah, sehr gut, und stürzte sich auf Krishna, um ihn zu entführen in die Luft. Da machte sich Krishna so leicht wie ein Strohhalm. Das hat höher und höher und höher getrieben. 800.000 Meilen hoch. wird beschrieben in der Garga Sanghita, so hoch wollte Krishna sich treiben lassen. Und die Bewohner von Vrindavan waren in fürchterlicher Angst zu der Zeit. Der Wirbelsturm brach aus und Trinavatasura war so ein Demon, der warf auf alle Stroh und Klumpen Erde, platsch, 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 die alle wird spaßig, was ist los, und liefen, denn er hatte nur eine Sorge, wo ist Krishna, wo ist jetzt Krishna? Da gehen sie hin und liefen dahin und Mutter Yashoda suchte überall. Man konnte ja die Hand nicht vor Augen sehen nach Krishna. Und es wird beschrieben, dass sie weinte wie ein Kalb, eine Kuh, dass sie ihr Kalb verloren hatte. Und als der Wirbelsturm dann weg war und da oben im All war, kamen die ganzen Vrijaspasis zusammen und sagten zu Yashoda, du bist aber eine schöne Rabenmutter. Da bricht der Sturm aus. Und du lässt das Kind alleine und jetzt ist es weg. Und Yashoda war noch verzweifelter. Nun, Krishna merkte da oben, jetzt ist die Freude, jetzt haben wir genug geritten. Und dann hat er sich den Dämon um den Hals gehängt und wurde wieder so schwerer als der Schwerste. Und zuerst strackelte der Dämon. Und die Augen kamen aus den Höhlen heraus, aber dann fiel er runter von der Luft und Krishna lenkte ihn genau auf den Innenhof, wo Mutter Yashoda gerade mit den Vrijaspasis redete, nein, ich habe die Brahmanas geholt und so weiter. Und da schlug der Dämon auf, da, auf dem Fels und die ganze Erde erschüttelte und guckten und da sahen sie Krishna freudig spielen. auf dem Trinavatasura-Dämon, der da erledigt auf dem Boden lag. Oder befreit auf dem Boden lag, wie man es will. So, solche fantastischen Spiele macht nur Krishna dann der Trick. Das ist Krishnas Prärogativ. Bei den anderen Inkarnationen geht das wesentlich schneller mit dem, wie die Dämonen getötet werden. Aber Krishna macht gleichzeitig noch bindet das Angenehme mit dem Nützlichen, nicht? Macht noch einen Ritt in der Luft herum, nicht? Und so gibt es viele von Krishnas Lilas, die einfach so nice sind. Aber man kann die Lilas von Krishna nur wirklich schätzen, wenn man Krishnas Größe erstmal kennengelernt hat. Deswegen ist es wichtig, über die zu hören, wie allmächtig auch Krishna ist, in Form der Universalform, wie alles in ihm enthalten ist. Sonst kann man diese Lilas nicht richtig wertschätzen. Nicht bei, das heißt, das Hören von Krishna Lila ist, man muss erst über die Größe von Krishna hören. Manchmal ist das wie bittere Neemblätter, immer wieder hören, wie er die Ursache der aller Ursachen ist und so weiter. Und dann kann man aber die Sweets nehmen, diese Sweet Lilas. Wenn man nur die Sweet Lilas hört und nicht über die Größe Krishnas, dann ist es nicht gesund dosiert. Du weißt das Bhagavad Gita, wenn man nur Süßigkeiten zu sich nimmt. Aber das ist nicht so gut. Dann kriegt man Haarausfall und solche Sachen. Annabelle.
Du hast von Dwaraka erzählt, ich würde gerne wissen, wo die Stadt gelegen ist und was mit dir passiert ist, weil die gibt es ja scheinbar nicht mehr.
Es gibt jetzt Ausgrabungen am Meeresboden mit Befunden von einer Stadt, die da versunken ist und von der es heißt, dass sie 3000 vor Christi Geburt so alt soll die sein, nach den archäologischen Befunden. Aber es gibt viele Devotees und ich gehöre ehrlich gesagt auch dazu, die denken, das ist nicht die Stadt von Krishna, Das ist ein anderes Dwaraka, denn das ist eine sehr spirituelle Angelegenheit, Krishna statt. So denke ich persönlich, aber ich könnte mir vorstellen, dass andere Devotees andere Antworten geben würden. Zum Predigen könnte man aber sehr leicht sagen, dass es ist nicht ein Märchen, dass diese Dinge so alt sind, denn man hat solche archäologischen Befunde gemacht. Das liegt da direkt vor am Nederbad. Also da am Nederbad, da ist auf der Seite von Bombay, von Indien, und da einfach runter, Gujarat. Ich war da schon gewesen, da kannst du ein Boot nehmen von Dwarka, das gibt es richtig in der Stadt, die heißt so, und kannst in den Ozean nach Bet Dwarka fahren. Eine wunderschöne Bootsfahrt. Viele Delfine sind immer neben dem Boot. Springen, nicht? Und dann kommst du zu dieser Insel, das ist einfach eine Insel, da sind viele Krishna-Tempel drauf, und da ganz fantastisch, da gibt es noch so eine Säule, da sagt man, wenn man da rumgeht, wird man befreit vom materiellen Dasein, und da zwängen sich die dicken Inder dann durch, die steht so ungünstig, dass man an der Wand so durchkommt. Total nice Sache, und da gibt es sehr schön auf dieser Insel. Die sagen, das ist noch ein Überbleibsel von Krishnas Stadt, die man jetzt auch besuchen kann. Und dann im Meer halt, das ist von einem Herrn Rau angeleitet, diese Meeresexpedition. Da hat man dann das gefunden.
Und was meinst du, was mit dem Krishnas Baraka?
Die ist, nachdem Krishna die Welt verlassen hat, von den Meeresfluten geschluckt worden. Das wird so beschrieben. Hat Krishna das Lila, die Stadt entfernt. Müsstest du mal hinfahren nach Dwaraka. Eine sehr nice Stadt. Da gibt es so ein Deity, den Dwarakadish-Deity, der ist ganz, ganz alt, schon aus Krishnas Zeiten kommt er, und die Leute sind unglaublich hingebungsvoll da. Die kommen da, haben diese großen Turbane und weißen Jacken, sind so Kuhhirtenstäbe, ganz imposante Personen, also wirklich nice. Und das kann man nicht mit Worten beschreiben, wie das geht. Bevor der Darshan ist, dann singen die alle Shri Krishna Sharanam Yaham, Shri Krishna Sharanam Yaham. Ich höre das immer noch, obwohl ich 15 Jahre, ist es jetzt zurück, als ich da war, aber ich höre es fast jeden Tag noch, wie die gesungen haben, so die Devotional. Dann zack, geht der Vorhang auf, wow, dann schreien sie alle Jai Dwarkadi. Alektar. Wir wohnten dafür 2 Wochen in Dwaraka. Da haben wir gepilgert und gechantet. Ja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir hier zu einem natürlichen Ende. Alles Gute, und morgen stehen wir wieder auf der Bühne. Also wenn ihr noch Freunde habt und so weiter, könnt ihr die bitte auf alle Fälle einladen, letzten. Also ich meine jetzt die Hamburger, die Kieler vielleicht noch, Rolf, dass du da auch Bescheid sagst. Das Programm ist so faszinierend. Nicht? Selbst Frau Murbach, die Mutter von Dominik, war total in Ekstase. Nicht? Auch Gauravanis Eltern waren ganz angetan. Ich habe zu dem Vater von Gauravani gesagt, sie sind bestimmt auch sehr philosophisch eingestellt. Ja, das muss man so sehen. Srila Prabhupada ki jai, Sri Gaur-Nitai ki jai, Gaur-Premanandi ki jai, Mr. Mangresh, Mr. Sajnana Maharaj ki jai.